Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Abend. Ein Busunfall auf der portugiesischen Insel Madeira prägt seit gestern Abend die Schlagzeilen. Beim Sturz des Fahrzeuges von einer kurvigen Bergstraße starben 29 Menschen, davon möglicherweise 27 Deutsche. Kanzleramtsminister Helge Braun sagte in Berlin:
Unsere Anteilnahme gilt den Familien und Angehörigen derer, die bei diesem Busunglück ums Leben gekommen sind. Und unsere Sorge richtet sich jetzt auch auf die, die bei diesem schrecklichen Ereignis verletzt worden sind.
Ähnliche Worte der Anteilnahme fanden auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel. Am Abend wird Außenminister Heiko Maas auf Madeira erwartet. Wir berichten im Verlauf der Sendung. Die weiteren Themen: Alte Forderung. Griechenlands Parlament beschließt, von Deutschland Reparationen für die Besatzung im Zweiten Weltkrieg zu verlangen. Wachsende Bedrohung. Journalisten erfahren weltweit mehr Einschränkung ihrer Arbeit. Neue Richtlinie. Das EU-Parlament verlangt für Lkw strengere CO2-Grenzwerte. Und unsere Reihe Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich um die Kunststoffentwicklung und den Müll von morgen. Beginnen wollen wir die Sendung aber in Washington, denn jahrelang war US-Sonderermittler Robert Mueller mit Dutzenden von Mitarbeitern der Frage nachgegangen, wie eng die Kontakte zwischen Russland und Mitgliedern des Wahlkampfteams von Donald Trump waren. Seit einigen Wochen ist sein Bericht fertig. Veröffentlicht wurde bislang nur eine Zusammenfassung und die sah keine direkte Verwicklung des US-Präsidenten als erwiesen an. Nun ist der gesamte Mueller-Report öffentlich, allerdings mit vielen geschwärzten Passagen. Sebastian Schreiber.
Auf diesen Tag hat Amerika lange gewartet. Justizminister William Barr legt dem Kongress und der Öffentlichkeit den kompletten, aber teilweise geschwärzten Mueller-Bericht vor. Barr sagte auf einer Pressekonferenz, der Bericht des Sonderermittlers zeige, dass Russland versucht habe, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 zu nehmen, aber gleichzeitig belege die Analyse Robert Muellers, dass es dabei keine Absprachen mit dem Wahlkampfteam Trumps oder anderen US-Bürgern gegeben habe.
The special counsel confirmed that the Russian government sponsored efforts to illegally interfere with the 2016 presidential election. But did not find that the Trump campaign or other Americans colluded in those efforts.
Die Ausführungen Barrs decken sich mit den Schlussfolgerungen einer vierseitigen Zusammenfassung des Berichts, die der Justizminister bereits Ende März veröffentlicht hatte. Demnach liefern die Ausführungen Mueller keine ausreichenden Belege dafür, dass Trump die Justiz behindert hat.
The evidence developed by the special counsel is not sufficient to establish that the president committed an obstruction of justice offense.
Barr begründete, warum einige Passagen des Berichts geschwärzt sind. Es gehe etwa darum, Quellen zu schützen, Ermittlungsmethoden geheim zu halten und laufende Verfahren nicht zu beeinflussen. Er kündigte an, dem Kongress eine nahezu ungeschwärzte Fassung des Berichts zur Verfügung zu stellen. Barr sagte, der Präsident hätte das Recht gehabt, in einigen Bereichen des Berichts Einfluss darauf zu nehmen, welche Passagen veröffentlicht werden. Das Material sei jedoch nicht vom Weißen Haus bearbeitet worden. Der Anwalt des Präsidenten habe die Möglichkeit erhalten, den redigierten Bericht zu lesen, bevor er veröffentlicht wird.
The president's personal counsel requested and was given the opportunity to read a final version of the redacted report before it was publicly released.
Demokraten hatten Barr aufgefordert, die Pressekonferenz abzusagen. Sie zweifeln an der Unabhängigkeit des Justizministers. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Gerald Nadler, sagte, der Justizminister versuche, den Inhalt des Berichts zu verdrehen und lasse die Fakten aus dem Report nicht für sich sprechen.
Attorney General Barr is not allowing the facts of the Mueller report to speak for themselves.
Die demokratische Abgeordnete Madeleine Dean forderte im Interview mit CNN, den gesamten Bericht ungeschwärzt zu veröffentlichen. Auch sie vermutet, dass Justizminister Barr Präsident Trump dabei hilft, etwas zu verbergen. Die US-Regierung handle aus Angst. Dean sagte, sie frage sich, wovor sich die Trump-Administration fürchte.
What are they afraid of? I think the president and the administration is acting out of a tremendous amount of fear.
Trump selbst nannte die Ermittlung auf Twitter den größten politischen Scherz aller Zeiten. All das sei Harassment, er werde schikaniert. Auf Twitter veröffentlichte der US-Präsident ein Bild mit dem Text Game Over. Er schrieb, an die Kritiker und radikalen Linken der Demokraten, das Spiel sei nun vorüber.
Sebastian Schreiber berichtete, und mittlerweile hat sich US-Präsident Trump nicht nur auf Twitter zu Wort gemeldet. Er sprach im Weißen Haus vor Veteranen von einem schönen Tag und wiederholte seinen bekannten Satz, dass es keine Absprache und keine Behinderung gegeben habe.
I'm having a good day too. No collusion, no obstruction. There never was, by the way, and there never will be. But I say it in front of my friends, this should never happen to another president again.
So etwas also Trump solle nie wieder einem Präsidenten geschehen. Zur Veröffentlichung des Mueller-Berichts auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Wir wechseln das Thema und blicken nach Madeira. Wegen ihres milden Klimas ist die portugiesische Atlantikinsel bei deutschen Osterurlaubern sehr beliebt. Ein von deutschen Reiseunternehmen gecharterter Bus sollte gestern Abend Touristen zu einem Abendessen bringen. Die Fahrt endete mit dem Sturz des Busses aus einer Kurve, eine Böschung hinab auf ein Haus. 29 Menschen starben, 27 wurden verletzt. Oliver Neuroth mit Einzelheiten.
Marisa Kleff hätte eigentlich im Unglücksbus sitzen sollen. Die deutsche Urlauberin hatte auch den Ausflug in die Inselhauptstadt Funchal zu einem Abendessen gebucht. Auf Englisch sagte die blonde Frau einem Reporter des portugiesischen Fernsehens: Als meine Mutter und ich zum Bus kamen, sagte uns einer der Führer: Der Bus ist voll, ein zweiter wird gleich kommen und sie nach Funchal bringen. Der erste Bus fuhr los mit einigen Leuten an Bord, die wir aus dem Hotel kannten. Und dann erfuhren wir, was passierte, da hinten, nur wenige Meter von uns entfernt.
Only some meters away from us.
Die Urlauberin fühlt sich als Überlebende des Unglücks. Wenn wir 2 Minuten eher hier gewesen wären, hätten wir in dem Bus gesessen. Wenn ich darüber nachdenke, schrecklich.
It's horrible.
Immer noch ist nicht klar, wie viele der 29 Todesopfer aus Deutschland kamen. Nach Darstellung des portugiesischen Außenministeriums handelt es sich ausschließlich um deutsche Staatsbürger. Das Auswärtige Amt bestätigt das nicht. Dort heißt es weiterhin, dass unter den Opfern Deutsche seien. Auch die Direktorin des Unfallkrankenhauses auf Madeira, Tomasia Alves, hält sich bedeckt. Sie sagte am Mittag auf einer Pressekonferenz: Wir sind noch in der Phase der Identifizierung der Opfer. Darum können wir weiterhin nicht die Informationen veröffentlichen, die die Familienangehörigen so dringend brauchen. 4 Passagiere des Busses werden auf der Intensivstation der Klinik behandelt. 9 konnten das Krankenhaus schon verlassen, sie waren nur leicht verletzt. 14 Verletzte befinden sich nach Angaben der Klinik in einem stabilen Zustand. Keiner müsse in Spezialkliniken auf dem portugiesischen Festland geflogen werden, sagte der stellvertretende klinische Direktor Miguel Reich. Wir haben alle chirurgischen Einrichtungen und eine Intensivstation. Wir sind darauf eingerichtet, solche Verletzungen zu behandeln. Wir hätten nur verlegen müssen, wenn unsere Kapazitäten überschritten worden wären. Aber das ist nicht der Fall, deshalb musste niemand ausgeflogen werden. Helfer an der Unglücksstelle konnten am Morgen das Wrack des abgestürzten Busses bergen. Gleich danach begann die Suche nach Spuren, nach Hinweisen darauf, wie es zu dem verheerenden Unfall kommen konnte. Die Ermittler entdeckten Schleifspuren des Busses an Fassaden von Häusern, die direkt an der Straße stehen, und an einer Mauer. Das könnte die portugiesischen Medienberichte stützen, wonach das Gaspedal des Busses eingeklemmt war und der Fahrer versuchte, den Bus irgendwie abzubremsen, zum Beispiel indem er das Fahrzeug gegen die Häuserwände steuerte. Heute Abend trifft Bundesaußenminister Maas auf Madeira ein. Er wird von einem Team von Luftwaffeärzten begleitet. Morgen will schließlich Portugals Präsident Rebelo de Sousa an die Unglücksstelle reisen. Er hatte seinen eigentlich geplanten Flug gestern kurzfristig abgesagt. Er habe keinem Retter den Platz im Flugzeug wegnehmen wollen, so der Präsident. In ganz Portugal gilt wegen des Unglücks 3 Tage Staatstrauer.
Oliver Neuroth über die Spurensuche nach dem Unglück von Madeira. Reparationsforderungen gegen Deutschland wegen Kriegsschäden und Verbrechen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das ist ein Thema, das die Bundesregierung als abschließend geregelt ansieht. Doch die Griechen sehen das anders. Seit Jahren haben verschiedene politische Lager in Athen immer wieder gefordert, Berlin konkrete Geldforderungen auf den Tisch zu legen. Seit gestern Abend wird das Ganze nun durch einen Parlamentsbeschluss untermauert. Michael Lehmann.
Die Mehrheit im griechischen Parlament hat gestern Abend so entschieden, wie es die Mehrheit der griechischen Bevölkerung seit langem sich wünscht. Deutschland soll nun offiziell aufgefordert werden, für die Besatzungszeit in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs Reparationsgeld zu bezahlen. Mehr als 330.000 Griechen sind durch deutsche Wehrmachtssoldaten ermordet worden oder sind verhungert sowie durch Krankheiten gestorben. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras begründete gestern Abend vor der Abstimmung, warum er sich die offizielle Aufforderung des Parlaments ausdrücklich gewünscht hatte. Die Forderung von Reparationen ist unsere historische und moralische Pflicht. Wir glauben, dass wir, um eine bessere Zukunft aufzubauen, diese offenen Fragen der Vergangenheit klären müssen. Und ich glaube fest daran, dass Deutschland es versteht und dasselbe tun muss. Tsipras betonte am Abend, dass ihm wichtig sei, mit Deutschland freundschaftlich zusammenzukommen. Die offizielle Haltung der Bundesregierung in den vergangenen Jahren war allerdings stets, die Frage der Reparationszahlungen sei juristisch abgeschlossen. Lediglich seiner moralischen Verantwortung müsse sich Deutschland weiter stellen. Auch der Oppositionsführer im griechischen Parlament, Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Neodemokratia, sprach sich am Abend vor den Abgeordneten eindeutig für die Forderung nach Reparationszahlungen aus Deutschland aus. Das wichtigste Fundament, auf dem Griechenland seinen Rechtsanspruch mit Kraft, Verantwortung und Realismus aufbauen sollte, ist die von Deutschland während der NS-Zeit eingezogene Zwangsanleihe. Hier hat Griechenland einen klaren Anspruch, der auf jeden Fall rechtlich nicht gelöst ist. Die Lösung ist politisch machbar und muss unsere Priorität sein. Über die Summe, die Griechenland an Reparationszahlungen nun offiziell auf diplomatischem und juristischem Weg einfordern will, ist im Athener Parlament gestern nicht offiziell gesprochen worden. Vor Jahren hatte eine Expertenkommission die Summe von 290 Milliarden Euro genannt. Sie soll sich aus Kriegsschäden ergeben, die die deutsche Wehrmacht und andere Verantwortliche während der Nazi-Herrschaft in Griechenland verursacht haben. Die Wehrmacht hatte in Griechenland bei ihrem Rückzug vor dem Kriegsende große Teile der griechischen Infrastruktur zerstört oder schwer beschädigt.
Michael Lehmann über den Beschluss von Athen. Die deutsche Bundesregierung muss sich nun also auf hohe Milliardenreparationsforderungen aus Griechenland einstellen. Dass die Berliner Führung die Forderung juristisch als abgegolten ansieht, ist seit Jahren bekannt. Wir haben es gerade noch mal gehört. Aber in welchem Ton will man nun auf den neuen Vorstoß aus Athen antworten? Harsch oder diplomatisch? Theo Gers hat sich in Berlin umgehört.
Mitfühlend im Ton, aber hart in der Sache, so reagiert die Bundesregierung seit langem auf griechische Reparationsforderungen. Das Thema holt deutsche Politiker immer wieder ein. 2014 etwa belastete es den Besuch des damaligen Bundespräsidenten Gauck in Griechenland. Im Januar dieses Jahres musste Angela Merkel in Athen eine Antwort geben. Und sie tat es im Duktus der Sprachregelung, die seit langem gilt.
Wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst. Wir wissen auch, wie viel Leid wir über Griechenland gebracht haben als Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus. Und deshalb ist die Lehre für uns, alles daran zu setzen, gute Beziehungen mit Griechenland zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen, zum Wohle beider, von Griechenland und von Deutschland.
Das ist der erste Teil der deutschen Antwort auf die Milliardenforderungen aus Athen. Doch es folgt immer auch ein zweiter Teil, in dem höflich, aber bestimmt die Forderung nach finanzieller Wiedergutmachung zurückgewiesen wird, so wie gestern durch Regierungssprecher Steffen Seibert.
Zu der konkreten Frage der Reparationen sage ich Ihnen erneut, dass wir an unserer Haltung nichts geändert haben. Und diese Haltung ist, dass die Frage nach deutschen Reparationen juristisch wie politisch abschließend geregelt ist.
Aus deutscher Sicht hat die Reparationsfrage ihre Berechtigung auch deshalb verloren, weil Griechenland mehrfach auf seine Ansprüche verzichtet habe. Etwa in den 60er Jahren, als Griechenland aus einem Globalentschädigungsabkommen 115 Millionen D-Mark erhielt.
Und der Artikel 3 dieses Vertrages hält fest, dass die Wiedergutmachung von NS-Unrecht damit abschließend geregelt ist.
So erklärte es im Februar 2015 Martin Jäger, damals Sprecher des Finanzministeriums. Wieder waren die griechischen Reparationsforderungen ein Thema und wieder wurden sie zurückgewiesen, auch wegen des 2+4-Vertrags von 1990. Mit ihm vereinbarten die Bundesrepublik und die DDR und die vier früheren Siegermächte USA, Russland, Großbritannien und Frankreich durch den Krieg entstandene Rechtsfragen abschließend zu regeln. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus aus deutscher Sicht, dass die Reparationsfrage nicht mehr gesondert geregelt werden muss. Der 2+4-Vertrag wiederum wurde mit der Charta von Paris als rechtlich bindend anerkannt. Und diese Charta wiederum hat auch Griechenland unterschrieben, erklärte damals Martin Jäger.
Und in diesem Kontext hat auch Griechenland dies sich aus unserer Sicht völkerrechtlich zu eigen gemacht. Deshalb sehen wir für eine solche Forderung keine Grundlage.
An dieser Haltung lässt die Bundesregierung bis heute nicht rütteln. Doch es gibt auch andere Stimmen. Bernd Rieksinger, Co-Vorsitzender der Linken, fordert in der ARD, auf Griechenland zuzugehen.
Man darf sich da nicht einfach auf einen rechtlichen Standpunkt zurückziehen, der im Übrigen auch umstritten ist. Ich glaube, die Bundesregierung würde sich da keinen abbrechen, wenn sie mit der griechischen Regierung zusammensitzt und nach einer Lösung sucht.
Bernd Rieksinger, Co-Vorsitzender der Linken, im Beitrag von Theo Geers. Und die lauter werdende Forderung aus Athen nach Reparation ist auch eines der Themen in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag. Seit einer Stunde steht er wieder online, zum Beispiel auf unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Jahr für Jahr veröffentlicht die Organisation Reporter ohne Grenzen eine Länderrangliste, auf der vermerkt ist, wie frei oder wie bedroht Journalisten in den einzelnen Staaten ihrer Arbeit nachgehen können. Eine neue Beobachtung hat die Organisation dabei gemacht. Auch in Teilen Europas wird die Arbeit von Reportern schwieriger. Das gilt für einige osteuropäische Staaten. Anhaltend schwierig bleibt die Lage in der Türkei. Markus Sambale.
Nirgendwo sonst in Europa steht es so schlecht um die Pressefreiheit wie in der Türkei. Das zeigt die heute veröffentlichte Rangliste. Ein Grund aus Sicht von Reporter ohne Grenzen, die hohe Zahl inhaftierter Journalisten, wie Anne Renzenbrink, Referentin im Berliner Büro der Organisation, berichtet.
Nach wie vor sitzen mindestens 100 Medienschaffende in der Türkei in Haft. Sie müssen mit wirklich unfairen Verfahren rechnen. Sie stehen oft wegen Terrorvorwürfen wie Terrorpropaganda zum Beispiel vor Gericht.
Im weltweiten Vergleich steht die Türkei in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 157 von 180. Unverändert. Die Situation habe sich nicht verbessert.
Leider aus unserer Sicht ist so ein bisschen die Aufmerksamkeit hier in der deutschen Öffentlichkeit verloren gegangen für die Situation in der Türkei, seitdem Deniz Yücel und auch Mihalet Tulu, das waren ja zwei sehr prominente Fälle, seitdem sie wieder in Deutschland sind und auch damit freigelassen wurden. Aber für die türkischen Kolleginnen und Kollegen hat sich überhaupt nichts getan.
Die Bundesregierung solle von der Türkei ganz konkret die Freilassung der inhaftierten Journalisten verlangen, so die Forderung von Reporter ohne Grenzen. Seit der Niederschlagung des Putschversuches 2016 seien türkische Regierung und Justiz härter denn je gegen kritische Journalisten vorgegangen, so die Einschätzung der Organisation. Die einst pluralistische Medienlandschaft in der Türkei stehe inzwischen fast vollständig unter Kontrolle der Regierung oder regierungsnaher Geschäftsleute. Die Organisation Reporter ohne Grenzen stellt in ihrem Jahresbericht fest, Journalisten müssten weltweit zunehmend in einem Klima der Angst arbeiten, auch mitten in Europa. Besonders in Ländern mit populistischen und nationalistischen Regierungen werde gezielt Hass gegen Journalisten geschürt. Dies bereite den Boden für Übergriffe, Attentate und sogar Morde.
Aus Berlin, Markus Sambale. Wer noch nicht all seinen privaten Schriftverkehr per E-Mail, SMS, Facebook oder WhatsApp erledigt, dem wird es aufgefallen sein. In den letzten Jahren ist das Briefporto für einige Sendungen mit der Deutschen Post immer wieder gestiegen. Derzeit kostet ein Standardbrief 70 Cent. Und das wird wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Jörg Sauerwein.
Der Standardbrief könnte ab Sommer wesentlich teurer werden als bisher. Der Spielraum für Preiserhöhungen, den die Bundesnetzagentur jetzt ermöglichen will, liegt bei mehr als 10%. Je nachdem, wie die Post das auf ihre unterschiedlichen Produkte verteilt, könnte das Porto für den normalen Brief von jetzt 70 auf künftig bis zu 90 Cent ansteigen. In der Bonner Konzernzentrale will man das aber noch nicht weiter kommentieren. Erst im Januar hatte die Bundesnetzagentur einen deutlich kleineren Spielraum für eine Erhöhung vorgeschlagen. Danach hatte das Bundeswirtschaftsministerium mit Blick auf andere europäische Länder den rechtlichen Rahmen für Preiserhöhungen geändert. Deshalb musste die Netzagentur neu rechnen. Bei dem jetzt deutlich größeren Spielraum berücksichtige man aber auch die Ankündigung der Post, in diesem Jahr 5000 neue Zusteller einzustellen, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur. In den kommenden 3 Wochen können sich jetzt noch die Konkurrenten der Post zu Wort melden. Dann will die Bundesnetzagentur eine endgültige Entscheidung treffen, nach der die Post im Anschluss ihre geplanten Erhöhungen bekannt geben will. Ab dem 1. Juli könnte das neue Porto in Kraft treten.
Es ist eine Meldung aus Straßburg, die den Laien etwas verblüfft. Es geht darum, dass das EU-Parlament heute beschlossen hat, Nutzfahrzeughersteller darauf zu verpflichten, den CO2-Ausstoß ihrer Lkw in einigen Jahren deutlich zu reduzieren. Das Verblüffende dabei, bislang gab es solche Regelungen gar nicht. Was nun kommen soll, schildert Peter Kapern.
Bas Eickhout, der grüne Spitzenkandidat für die Europawahlen, sieht Grund zum Feiern. Denn das Europaparlament hat am letzten Sitzungstag dieser Legislaturperiode mit großer Mehrheit der Richtlinie zugestimmt, die er mit ausgehandelt hat.
We can celebrate this because it's for the first time that the European Union is going to regulate CO2 emissions from heavy duty vehicles.
Zum ersten Mal definiert die EU mit dieser Richtlinie Grenzwerte für den CO2-Ausstoß schwerer Nutzfahrzeuge, also für Lastwagen und Busse. Bislang waren diese Fahrzeuge von allen Regulierungen ausgenommen. Von 2030 an soll der Kohlendioxidausstoß der schweren Nutzfahrzeuge um 30% unter den Werten von 2019 liegen. Dem Kompromiss waren extrem zähe Verhandlungen vorausgegangen. Einige Mitgliedstaaten, angeführt von Deutschland, hatten sich dagegen gewehrt, überhaupt verbindliche und strafbewehrte Einsparziele festzuschreiben. Innerhalb der Bundesregierung hatte es einen massiven Streit gegeben, in dessen Verlauf das Kanzleramt die Umweltministerin ausbremste und sie zwang, sich bei einer Abstimmung in Brüssel zu enthalten. Allerdings, eine Mehrheit der Europaabgeordneten hatte ursprünglich sogar eine Reduktion der CO2-Emissionen um 35% gefordert. Peter Liese, CDU-Abgeordneter in Straßburg, sieht es deshalb schon als Erfolg an, dass schließlich doch nur Einsparungen von 30% beschlossen wurden.
Es ist auch gut, dass das Parlament am Ende zugestimmt hat. Meine Fraktion war ohnehin dieser Meinung, dass wir die Werte nicht noch verschärfen. Denn es gibt noch keine Elektro-LKWs und das ist auch technologisch noch eine viel größere Herausforderung als bei den Pkw. Und deswegen darf man jetzt nicht zu ambitioniert vorgehen.
Der Autoverkehr trägt in der Europäischen Union zu 40% zu den Treibhausgasemissionen bei. Diese Emissionen will die Europäische Union bis 2030 um insgesamt 40% senken gegenüber dem Niveau von 1990. Im Dezember erst waren neue CO2-Standards für Pkw verabschiedet worden. Nun also die Festlegung des Beitrags, den Lkw und Busse zum Klimaschutz liefern müssen. Der Verband der deutschen Automobilindustrie reagierte unterdessen mit Ablehnung auf das Abstimmungsergebnis von Straßburg. Dieselmotoren für Lastwagen seien seit jeher auf Sparsamkeit getrimmt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Lobbyverbands. Das sei aber bei der Festsetzung des Einsparziels von 30% nicht berücksichtigt worden. Um Lastwagen mit alternativen Antrieben auf die Straße bringen zu können, fehle zudem die Infrastruktur, und zwar sowohl Elektroladestellen für Lastwagen als auch Tankstellen für Flüssiggas und Wasserstoff. Zudem kritisiert der VDA die Strafen, die Lkw-Produzenten drohen, wenn sie die neuen Grenzwerte nicht einhalten. Das sind ab 2030 mehr als 6.000 Euro pro Gramm CO2 je Tonnenkilometer. Diese Strafen, so der Verband der Automobilhersteller, stellten selbst für große Nutzfahrzeughersteller eine Existenzbedrohung dar.
Peter Kapern. Die demonstrativ enge Beziehung zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim könnte einige Risse bekommen, aus mehreren Gründen. Die Führung in Pyongyang hat bekannt gegeben, dass sie nicht länger mit US-Außenminister Pompeo über nukleare Abrüstung verhandeln will. Dazu erklärte Nordkorea auch, dass sich Kim Jong-un in diesem Monat mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen will. Und schließlich ließ das Regime auch neue Waffen testen. Dazu Katrin Erdmann.
Lächelnd blickt Kim Jong-un in die Ferne. Hinter ihm stehen zwei Militärs mit Notizblöcken in der Hand. Gemeinsam haben sie offenbar bereits gestern den Test einer neuen Waffe begutachtet. Das berichtet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA und veröffentlichte dazu ein entsprechendes Foto. Bilder von der, Zitat, neuen ferngesteuerten Waffe fehlen allerdings. Die Entwicklung dieser Waffe sei ein Ereignis von hoher Bedeutung, um die Kampfkraft der Volksarmee weiter auszubauen, heißt es weiter. Führer Kim sei für die Tests auf eine Anhöhe gestiegen, habe die Tests gelenkt und sich einen Überblick verschafft. Dabei sei es gelungen, mit einem sehr leistungsfähigen Sprengkopf verschiedene Ziele anzusteuern. Anschließend habe Kim die Arbeit der Wissenschaftler, die für die Landesverteidigung zuständig seien, und die Arbeiter in der Waffenindustrie sehr für ihren Einsatz gelobt. Erst Anfang der Woche hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den USA eine Frist für weitere Abrüstungsgespräche bis Ende des Jahres gesetzt, dafür aber erneut Bedingungen gestellt.
Aus Tokio, Katrin Erdmann. Es ist ein Krieg, den viele erwartet hatten, den aber dennoch niemand abwendet. In Libyen kämpfen Truppen des abtrünnigen Generals Haftar gegen Soldaten der international anerkannten Einheitsregierung. Die Weltgesundheitsorganisation hat im Raum Tripolis über 200 Tote seit Monatsbeginn bestätigt. Sie will Mediziner für die Versorgung von fast 1000 Verletzten entsenden. Am Abend berät einmal mehr der UN-Sicherheitsrat aus New York, Kai Clement.
Seit Tagen schon ringen die Mitglieder des Sicherheitsrates um eine Resolution zu Libyen. Nun kommt das mächtigste UN-Gremium am Abend deutscher Zeit erst einmal nur zu Beratungen hinter verschlossenen Türen zusammen. Ein Zeichen mehr dafür, dass es nur langsam und mühsam vorangeht und dass trotz der heftigen Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis mit bereits mehr als 200 Todesopfern und tausenden Menschen auf der Flucht. Für ein entschiedenes und geeintes Signal aus New York wäre es der höchste Zeit, doch das Gremium scheint wieder einmal zerstritten zu sein. Großbritannien hatte zuletzt einen noch vertraulichen Resolutionsentwurf vorgelegt. Dem Vernehmen nach geht es darin um einen Aufruf zum Waffenstillstand und eine Aufforderung an alle Konfliktparteien zur Deeskalation. Der mit seinen Truppen auf Tripolis marschierende abtrünnige General Haftar ist in dem Text offenbar namentlich nicht genannt, sehr wohl aber seine sogenannte libysche Nationalarmee. Wie aus UN-Diplomatenkreisen zu hören ist, wehrt Russland sich weiterhin dagegen, Haftar oder seine Armee als Schuldigen für die Eskalation zu benennen. Als Vetomacht könnte Russland die Resolution allein mit seiner Stimme zu Fall bringen. Zu den nicht öffentlichen Beratungen wird der UN-Sondergesandte zu Libyen, Ghassan Salameh, erwartet. Deutschland hat noch bis Ende des Monats turnusgemäß den Vorsitz im Sicherheitsrat inne. Libyen war 2011 nach dem Sturz von Gaddafi im Chaos versunken. Milizen und bewaffnete Gruppen ringen seitdem um die Macht. In Tripolis, im Westen des Landes, sitzt die international anerkannte Einheitsregierung. General Haftar hatte seinen Schwerpunkt, zumindest bislang, im Osten.
Kai Clement meldete sich aus New York. 3 Tage nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame vermutet die Polizei einen Kurzschluss als Ursache für das Feuer. Das berichten soeben mehrere Agenturen. Heute wurden bei einem Festakt in Paris die Feuerwehrleute ausgezeichnet, die durch ihren Einsatz Kunstschätze gerettet und den Kompletteinsturz von Notre-Dame verhindert hatten. Ihre Eindrücke während der Löscharbeiten fasst Matthias Zahn zusammen.
Die junge Feuerwehrfrau Miriam Czyzanski gehörte zu den Ersten, die an der brennenden Kathedrale ankamen. Und sie muss heute noch tief durchatmen, wenn sie darüber spricht. Das Dach steht schon voll in Flammen. Was den Feuerwehrleuten hilft, ist ihre Erfahrung. Ein Feuer in Notre-Dame haben sie schon oft durchgespielt. Die Kathedrale kennen sie in- und auswendig. Schnell ist klar, das Feuer breitet sich immer weiter aus und bedroht auch die beiden Haupttürme. Die Feuerwehrleute steigen hoch in die Türme, um die Flammen von dort oben aus zu bekämpfen. Feuerwehrmann Philippe Demey. Es sind sehr enge Wendeltreppen dort hinauf, nur 60 cm breit. Und wenn man ein Atemgerät mit Schutzmaske trägt, einen schweren Hammer, um Türen einzuschlagen und dann noch den Schlauch hochziehen muss, dann kann man sich vorstellen, was für eine Kraft und Ausdauer unsere Feuerwehrleute haben müssen. Es sind dramatische Momente. Das Feuer rückt immer näher. Der nördliche Hauptturm ist in höchster Gefahr. Die Feuerwehrleute wissen genau, sie müssen Erfolg haben. Oberleutnant Joseph Vastematos sagt, wenn das Feuer die Holzkonstruktion im Innern erreicht hätte, wäre der Turm verloren gewesen. Und damit die ganze Kathedrale.
Partir du moment où on perd la guerre du beffroi, en fait.
Nach mehreren Stunden Kampf gegen die Flammen ist die Gefahr gebannt, die Türme stehen. Das Dach und den Spitzturm können die Feuerwehrleute nicht retten. Der Spitzturm stürzt ein und durchschlägt die Decke der Kirche. Brennende Holzbalken stürzen in den Innenraum. Dennoch gehen Feuerwehrleute in die Kathedrale, um Kunstschätze herauszuholen und riskieren dafür ihr Leben, darunter Jean-Marc Fournier. Er war schon bei den Terroranschlägen auf Charlie Hebdo und die Musikhalle Bataclan in Paris im Einsatz. Auf France Info beschreibt Fournier, wie es in Notre-Dame aussah. An 2 Stellen hat es heftig gebrannt, vor dem Hauptaltar und vor dem kleineren Altar. Die Feuerwehrleute schaffen es, einzigartige Kunstschätze aus der brennenden Kathedrale zu holen. Keine Zeit für andere Gedanken. Erst nach dem Einsatz wurde den Feuerwehrleuten klar, was sie da geschafft haben. Jeder wusste genau, dass das ein absolut außergewöhnlicher Einsatz war. Vielleicht der Brand des Jahrhunderts, wegen der emotionalen Belastung, wegen der Kultur und wegen des Glaubens.
Die Eindrücke von Feuerwehrleuten während des Brandes von Notre Dame, zusammengestellt von Matthias Zahn. Und das war die letzte der Informationen am Abend, heute mit Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.